Heute wieder mit dem Bibelgespräch und ganz herzlich begrüßt Sie dazu Gabi Fröhlich. Letzten Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten wir den ersten Sonntag im Jahreskreis und das ist dann der Sonntag Taufe Christi gewesen, Taufe des Herrn. Wir haben also mit einem Fest den Jahreskreis begonnen und wir werden nun am kommenden Sonntag also die Texte des zweiten Sonntages im Jahreskreis hören. Und wir werden gleich hören, dass das Thema Taufe dabei weiterentwickelt wird. Wir werden über dieses Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, nun nachdenken in diesem Bibelgespräch. Später gerne auch mit Ihnen gemeinsam, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt begrüße ich aber zu diesem Bibelgespräch wieder die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und zwar Mutter Maria Theresia. Grüß
Grüß
dich,
Gott.
Mutter Theresia. Grüß Gott. Und Schwester Miriam ist wieder mit dabei.
Grüß
Grüß Gott,
Gott.
Schwester Miriam.
Ja, grüß Gott.
Und begrüßen in dieser Runde wollen wir zuallererst denjenigen, der die Runde leiten soll, nämlich den Heiligen Geist. Und Mutter Theresia wird für uns das Gebet sprechen dazu.
Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Mach unser Herz offen, mach unsere Augen sehend und mach uns eine Erkenntnis, die wir selber nicht machen können. Du bist es, der unser Herz berührt, der uns das Licht schenkt, denn ohne dich tappen wir im Dunkeln. Aber mit dir, mit deiner Erleuchtung, können wir die Wahrheit erkennen, die wir suchen, nach der wir uns sehnen und die wir nur in deinem Licht finden können. Sei jetzt bei uns in dieser Stunde und erleuchte uns. Amen.
Amen. Nehmen wir nun die Bibel zur Hand oder das Schottmessbuch. Wir finden den Text des zweiten Sonntages im Jahreskreis im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Und dort die Verse 29 bis 34, also Johannes 1, 29 bis 34. Wenn Sie den kleinen Sonntagsschott haben, dann ist es die auf der Seite 446, der Text. Schwester Miriam wird ihn uns nun vortragen und wir können einfach mal zuhören, vielleicht mit geschlossenen Augen, um zu hören, ob Gott uns ganz direkt mit irgendetwas ansprechen möchte.
In jener Zeit sah Johannes, der Täufer, Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht. Aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes.
Soweit die Worte aus dem Johannesevangelium. Wir haben nun bei etwas Musik Gelegenheit, nochmal auf sie zu hören. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horeb und wir denken heute nach über den Bibeltext aus Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Wir haben sie eben gelesen gehört und wollen nun ganz kurz sagen, was uns ganz besonders angesprochen, berührt hat. Und ich möchte Schwester Miriam bitten, den Anfang zu machen.
Ja, mir ist aufgefallen, dass es hier vielleicht um die Frage geht, wer ist Jesus, wer ist Johannes? Und am Ende, ja, wer ist Johannes, der von Jesus zeugt? Und am Ende das Wort, er ist der Sohn Gottes. Dass Johannes das erkennt, der von sich selber ja auch sagt, ich kannte ihn nicht. Und das Evangelium beginnt damit, dass Johannes ihn sieht. Und dann sagt, ich kannte ihn nicht. Und jetzt kann er davon Zeugnis geben und bezeugt, er ist der Sohn Gottes. Das hat mich berührt. Und dem möchte ich noch tiefer nachspüren.
Das können wir gerne gleich gemeinsam auch tun. Hören wir nun, was Mutter Theresia angesprochen hat.
Für mich ist dieser Satz so wichtig, den wir auch jeden Tag in der Heiligen Messe hören vor der Kommunion. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also etwas, was die ganze Welt angeht, was nicht irgendwie eine persönliche Erfahrung ist, sondern das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das sagt Johannes und sagt es so ganz sicher, also ohne zu zögern, als er Jesus auf sich zukommen sieht. Da ist jetzt keine Frage. Ja, und dann weiter heißt es, auch ich kannte ihn nicht. Und weiter unten in Vers 33 heißt es nochmal, auch ich kannte ihn nicht. Und was mir noch auffällt, Johannes hat den Beinamen der Täufer, also Johannes der Täufer. Irgendetwas ist mit der Taufe, denn er bezeugt zweimal, ich bin gekommen und taufe mit Wasser. Und in Vers 33 auch nochmal, er hat mich gesandt, mit Wasser zu taufen. Also das Taufen, das ist doch sicherlich mehr als jetzt so ein Ritus, um mit dem Wasser in Berührung zu kommen. Es muss etwas ganz Tiefes sein, wenn Johannes das so sagt. Vom Kennen, das hat ja auch was mit Erkennen zu tun. Das hängt anscheinend mit dem Taufen zusammen. Und auch, was an diesem Evangelium für mich wichtig ist, am Anfang ist das immer noch eine Frage, aber dann, ganz zum Schluss, der letzte Satz, er ist der Sohn Gottes. So viel im Moment von mir.
Danke, Mutter Theresia. Und bei mir ist es so, dass mich auch dieser Satz, auch ich kannte ihn nicht, aber das kommt ja zweimal, dass Johannes das sagt, ich erkannte ihn nicht. Und dann aber trotzdem diese Sicherheit, ne, wie er sagt ja im Endeffekt, ich habe ihn auch nicht gekannt, ich wusste nicht, wer es ist, aber der, der mich gesandt hat zu taufen, also Gott, der hat mir gesagt, wenn das und das passiert, dann ist es der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich finde, das eröffnet einem so ein bisschen wie einen Blick in diese Prophetenseele von Johannes dem Täufer, dieses so ins Blinde gehen. Er hört etwas, er hat einen Ausschnitt verstanden, er weiß den Rest auch nicht. Er weiß auch nicht, was alles drumherum ist und was dann passieren wird und was dann mit diesem passieren wird und was mit ihm selbst passieren wird. Das heißt, er ist nicht ein Wahrsager, er weiß vielleicht gar nicht so viel, aber ein bestimmtes weiß er und auf das setzt er. Und da setzt er sein Ganzes, also diese Sicherheit, auf diese Stimme zu hören und sie treu zu befolgen. Also wie ein bisschen ein Blick in diese Prophetenseele von Johannes, das berührt mich. Und das Zweite ist auch, dass wie bei Mutter Theresia das Lamm. Und ich hatte das große Glück, mal im Heiligen Land bei der Osterfeier der Samariter dabei zu sein, also dieses kleinen Volkes der Samariter, das noch übrig ist und das seine Osterfeiern, seine Pessachfeiern, Passiafeiern noch so feiert, wie es im Alten Testament beschrieben ist, wo wirklich noch Lämmer geopfert werden. Und mir ist damals so ganz klar geworden, als ich diese Tiere, ich meine, für unsere westliche Seele ist das etwas, für Herzen ist das etwas nicht ganz so leicht, das zu sehen, aber dennoch hat es was tief Berührendes gehabt, zu verstehen, wenn es heißt, dass Jesus wie das Lamm ist, der seinen Mund nicht öffnet, der so ganz still, das war wirklich so eine ganz stille Angelegenheit, ganz still. Und irgendwie, wenn ich das Lamm höre, denke ich heute immer so an dieses ganz Sanfte und sehr Stille einfach. Und ich denke, in unserer lärmenden Zeit hat dieses Lamm eine ganz wichtige Stimme auch. Seht das Lamm Gottes. Genau diese zwei Punkte sind es von mir aus. Und vielleicht können wir nach einer Musik dann noch weiter ins Gespräch kommen über den einen oder anderen Punkt. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich jetzt auch gerne mit Ihren eigenen Gedanken mit einbringen. Und nach einer Musik geht es weiter im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Im Bibelgespräch betrachten wir die Stelle aus dem Johannesevangelium, die wir am kommenden Sonntag in den Gottesdiensten hören werden. Und es geht da um das Zeugnis von Johannes, dem Täufer, der bezeugt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir haben in einer ersten Austauschrunde schon kurz angesprochen, was uns drei so als erstes angesprochen hat an dieser Bibelstelle, und es kam da mehrfach auch das Wort das Lamm Gottes, das Bild vom Lamm. Mutter Theresia, du hast es unter anderem auch angesprochen. Was ist das, was dich da so berührt bei diesem Bild des Lammes?
Also mir geht das ja wirklich zu Herzen, wenn ich mir das so vorstelle, das Lamm, das den Mund nicht auftut vor seinen Schlechtern oder die es jetzt gleich umbringen wollen. Und das Lamm, das fängt nicht an zu schreien wie andere Tiere, sondern es schaut nur. Es schaut die Menschen an, die ihm jetzt das Leben nehmen wollen. Und ich habe mal eine sehr, sehr gute Jesus-Verfilmung gesehen. Und da, also das beeindruckt mich heute noch, da ist diese Begegnung zwischen Johannes und Jesus, die wir jetzt eben in diesem Evangelium hören, ist da auf eine wunderschöne Weise verfilmt. Und zwar, Johannes schaut über die Menschenmenge hinweg. Und man sieht, Jesu Blick ist vollkommen und ganz und gar auf den Blick von Johannes konzentriert. Also diese beiden schauen sich über die Menschenmenge hinweg an. Und es entsteht ein Schweigen. Und Johannes, also es ist wirklich sehr gut dargestellt, Johannes spürt und es ändert sich sein Blick, und dann sagt er, seht das Lamm Gottes, und alles schweigt. Also diese Szene, die habe ich bis jetzt behalten, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendein Getue gewesen wäre oder irgendetwas, was abgelenkt hätte, trotz der vielen Menschen, die ja sicherlich dabei waren. Es war auch so ein inneres sich berühren. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus Johannes berührt hat mit seinem Blick, so ganz tief innen.
Ich meine, da muss ja auch etwas gewesen sein. Ich meine, auf der einen Seite spricht Johannes von dieser Taube, die er hat herabkommen sehen, den Heiligen Geist wie eine Taube. Auch wieder so ein Bild in Klammer auf Klammer zu von einem Tier, das so für seine Sanftheit bekannt ist. Mhm. Auf der anderen Seite denkt man sich ja, ich meine, wir haben ja eben auch gehört, auch ich kannte ihn nicht. Johannes hat Jesus ja auf jeden, zumindest einmal ist er ihm begegnet, als sie beide noch im Mutterleib waren. Und man kann sich ja durchaus vorstellen, dass wenn Jesus dann doch regelmäßig mit seiner Familie nach Jerusalem kam und so, dass er vielleicht seinen Cousin dann irgendwann wieder getroffen hat. Das heißt, es muss nicht heißen, er kannte ihn nicht, weil er ihn noch nie gesehen hat. Da hat dieses Kennen wahrscheinlich tatsächlich mit diesem Erkennen zu tun, nicht? Dass man weiß, in dem Moment, man hat vielleicht jemanden schon x-mal gesehen und in diesem Moment ist eben da eine Berührung und die macht alles anders. Also wir können zumindest vermuten, wir wissen es nicht sicher, aber vermuten, dass die beiden sich schon gesehen hatten vorher und sich kannten, aber eben in einer anderen Weise wahrscheinlich, oder?
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn Johannes sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das ist ja eine Aussage, die noch nie da war. Ja, bei den Propheten ist zwar immer wieder von dem Gottesknecht oder von dem Lamm die Rede, das alles auf sich nimmt, das den Mund nicht auftut, das sanft ist, aber von wem das gesagt wird, das scheint bei Johannes jetzt doch angekommen zu sein, so wie du vorhin gesagt hast, seine prophetische Seele, dass da plötzlich in ihm etwas ganz klar wird und das durch den Blick Jesu.
Ich möchte mir das gerne mal weiter vorstellen, dieser Begegnung, was da in dem Johannes geschieht. Und ich glaube, das sind auch mehrere Etappen, wo etwas sagt. Wenn ich mir vorstelle, wie er Jesus ansieht und erkennt, was es bedeutet, dass die Sünde der Welt, dass er es ist, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und wie, was er da wohl jetzt begriffen haben mag. Vielleicht auch, was es heißt, jetzt sind die Sünden vergeben. Jetzt können sie abfallen. Jetzt sind sie aufgehoben. Und der Weg ist frei, der Blick ist frei. Und dann kommt dieses, wo er sagt, ich kannte ihn nicht. Also er hat jetzt etwas, kennt jetzt etwas, was er vorher nicht kannte. Er hat etwas erkannt, wie du sagst, Gabi. Und dann kommt dann noch ein, wie so ein zweiter Schritt, dieses mit dem, die Erkenntnis, er ist es. Nicht nur der, der die Sünde der Welt hinwegnimmt, er ist auch der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und auch das ist etwas, was Johannes in diesem Augenblick, ja, er erinnert sich, wie ihm gesagt wurde, wenn du das siehst, wie der Geist auf ihm herabkommt und auf ihm bleibt, der ist es, der tauft mit dem Heiligen Geist. Du siehst das und in dem Moment erkennt er es. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und dann kann er sagen, kann er bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Ich sehe da so wie so einen Zusammenhang, wie so etwas, was er immer tiefer begreift und immer klarer vor Augen hat, immer deutlicher erkennt und bis hin, dass er das Wesen Jesu erkennt, sein innerstes Wesen, der Sohn Gottes zu sein, der die Sünde der Welt hinwegnimmt, der uns mit dem Heiligen Geist tauft und aufnimmt in die Gemeinschaft mit Gott und mit ihm in Gemeinschaft seiner Liebe.
Mir scheint auch, dass Johannes der Täufer einer gewesen ist, der ja auch gewartet hat. Er sagt, er ist es, von dem ich gesagt habe, also er hat das schon früher gesagt, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Noch so eine wunderbare Formulierung aus dem Johannesevangelium, typisch für Johannes. Und das heißt, er ist ein Wartender auch gewesen. Das heißt, er hat jemanden erwartet. Und das erinnert mich auch an die Szene, die wir vor, wie viel war es, 2 Wochen ungefähr, ja, ein bisschen ist es her, schon gehört haben, auch in den Evangelien, wie Jesus im Tempel, in den Tempel gebracht wird, wir werden es ja nochmal hören beim Festtag, Darstellung des Herrn, wie Jesus in den Tempel gebracht wird und dann eben erwartet wird von diesen zwei Älteren, auch fast wie Propheten, nicht? Simeon und Hanna. Und die warten auch. Und Maria ist auch so eine gewesen, die irgendwie gewartet hat. Man hat das Gefühl, wirklich so ein bisschen, wie als würde sich da die Fülle der Zeit verdichten in diesen Personen. So als hätten die gespürt, jetzt kommt die Fülle der Zeit und in der Fülle der Zeit kommt derjenige, auch wenn man nicht ganz genau weiß, wer das ist, auf den alles war, ja, gewartet hat. Und ich frage mich auch, ist das nicht in unseren menschlichen Herzen so, selbst wenn in unserer Umgebung, wenn wer Gott Jesus nicht kennt, dann trotzdem da sowas wie so ein Warten ist, nicht? Dass in unseren Herzen ist, dass man das Gefühl hat, man wartet auf etwas, weiß vielleicht gar nicht ganz genau, was das ist, wer das ist, aber irgendwie hat man das Gefühl, da muss Heil kommen. Irgendwie muss Heil sein. Und vielleicht ist das tatsächlich so, dass diese wartenden Menschen um Jesus so diese Fülle der Zeit anzeigen, in der Jesus dann tatsächlich gekommen ist.
Mir ist vorhin auch aufgefallen, dass Johannes eigentlich sein ganzes Leben lang damit zugebracht hat, zu warten. Bis ins Gefängnis hinein, wo er dann seine Jünger schickt und sagt, bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also er hat sein ganzes Leben eigentlich nur daraufhin ausgerichtet, und er hat ja auch die Leute, die Menschen hat er vorbereiten wollen mit der Taufe, mit der Wassertaufe. Das war auch nichts anderes als wie, bereitet euch, bekehrt euch. Das stimmt tatsächlich. Johannes ist eigentlich der Wartende. Also Gestalt gewordenes Warten, könnte man sagen.
Genau, und das sagt er ja auch. Er spricht von diesem Mann, der nach mir kommt, der mir voraus war, weil er vor mir war. Und das hat er ja vorher schon gesagt gehabt, nicht? Er wartet ihn und in dem Moment fällt es wahrscheinlich in ihn hinein. Er muss es ja schon am Tag der Taufe gesehen haben, dass da was ist. Und dann guckt er Jesus nochmal in die Augen und dann fällt es in ihn hinein und er sagt, das ist er, der ist es. Das ist der, auf den ich und in mir das Volk Israel gewartet hat.
Also hat er sozusagen eine letzte Sicherheit gewonnen, anscheinend.
Ja, und dann ist für mich auch noch interessant, das ist, worauf wartet er denn nicht? Was erwartet er? Er erwartet offensichtlich nicht die Befreiung von der römischen Besatzungsmacht.
Ja.
Er wartet auf denjenigen, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also er hat den Blick auch für das eigentliche Übel, das viel tiefer liegende Übel.
Die Soldaten, die kommen ja auch zu ihm und fragen ja, was sollen wir denn tun? Also Johannes scheint doch ein sehr angesehener Prediger und Täufer gewesen zu sein. Denn wenn Soldaten kommen und sagen, ja, wie können wir jetzt unser Leben ändern? Wir sind doch jetzt da eingebunden in diesen Beruf, was sollen wir denn tun? Ah ja, seid zufrieden mit eurem Sold. Also sie sollen dann etwas leben, was dem Gebot Gottes entspricht. Also nichts Außergewöhnliches tun. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung.
Im Bibelgespräch bei Radio Horeb haben wir eine erste Hörerin zu Gast, die ihren Namen nicht nennen möchte. Herzlich willkommen Ihnen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe gerade gehört und habe mir Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich auch so eine Frage kam mir, dass Jesus und Johannes sich nicht abgesprochen haben. Also die haben ihre Sendung, Gottes Sendung, alleine geführt, ohne sich da absprechen oder irgendwie Rat zu halten. Und ich denke mir jetzt gerade, dass es in der heiligen Vorsehung Gottes so war, dass nur der Mutter Gottes und dem Pflegevater Jesu, Heiligen Josef, es gegeben war, zu wissen, dass er der Messias ist. Und alle anderen mussten halt in Unwissenheit sozusagen bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz, bis zum Tod Jesu am Kreuz. Und halt der heilige Johannes hat da schon mehr gespürt, weil er ja schon die Taufe des Heiligen Geistes empfangen hat. Mhm. Aber auch ihm wurde das verborgen. Das so kann ich mir denken. Also so denke ich halt.
Ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich meine, man könnte man könnte sich vorstellen, die beiden waren Cousins, Vettern, die hätten ja auch zusammensitzen können und hätten zwischendurch sagen können, hör mal, zu mir geht's so, und der andere sagt, hey, du weißt nicht, wer ich bin oder so. Oder man könnte sich vorstellen, dass Maria, wenn dann die Nachbarin vielleicht sagt, sag mal, dein Sohn, und dann sagen könnte, ja, weißt du, der ist ja aber auch, ne? Und all das tun sie nicht. Das heißt, Jesus ist von wirklich verschwiegenen Menschen umgeben, nicht? Und diejenigen, die so ganz in sich hineinhören und ganz treu zu ihrer Sendung sind und ganz sicher keine schwatzhaften Leute waren. Also.
Ja, also, darf ich noch sprechen oder ist das
ja
jetzt? Ja, das ist mir gerade auch eingefallen, dass Jesus wirklich also nur das gesprochen hat oder so gehandelt hat, wie ihm der Vater oder der Geist, Geist des Vaters eingegeben hat. Dass er da nicht unnötige Reden geführt hat. Und der heilige Johannes, der war halt noch auf der Suche, also nach der Gewissheit.
Ja, gut.
Ja,
ich danke Ihnen. Alles
danke.
Gute, danke schön.
Im
Heiligen Geist getauft. Weiß nicht, wollt ihr noch was dazu sagen? Ich glaube, das war so, dass das dann wirklich erst mit dem Pfingstereignis kam. Man nennt ja auch Johannes den großen letzten Propheten des Alten Bundes, nicht der letzte Große des Alten Bundes, der so an der Schwelle steht zum neuen Bund.
Ja, also ich möchte gerne noch etwas sagen, was mir gerade auch aufgefallen ist. Vielleicht ein Gedanke mit dem Erkennen. Der Johannes, der wusste ja genau, auf wen er wartet. Er kannte die Verheißungen Israels und sagt selbst, ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm, mit dem erwarteten Messias, bekannt zu machen. Er weiß eigentlich schon, und kurz vorher in dem wird er ja von den Leviten und den Priestern gefragt, warum taufst du? Und er sagt, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Und jetzt in diesem, das sind ein paar Sätze vorher, und jetzt in diesen Versen sagt er, ich kannte ihn nicht und jetzt sehe ich ihn. Also Jesus ist schon da und er weiß, er weiß, auf wen er wartet, er weiß, er kennt genau, vielleicht sogar wie Simeon und Hanna, die ja auch wirklich ihr Leben lang auf den Verheißenen gewartet haben und das genau das auch erleben durften, wie dann Simeon bezeugt, meine Augen haben das Heil gesehen, das allen Völkern verheißen ist. Es ist wahrscheinlich genauso ähnlich wie das, was Johannes hier sagt, ich bin gekommen, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Aber es ist doch noch etwas mehr, wenn er das, was jetzt konkret geschieht in der Begegnung, er sieht ihn, er begegnet ihm. Er ist selber, er sagt, er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Er ist es, bei dem ich nicht würdig bin, die Schuhe aufzuschnüren, der selber auf heiligem Boden steht, weil er der Sohn Gottes ist.
Schauen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter auf diese Eigenschaften Jesu und auch des heiligen Johannes, die uns da gezeigt werden in dem Evangelium. Also wir haben jetzt auf der einen Seite von unserer Hörerin gehört, wie genau, dass die beiden sich nicht abgesprochen haben, ganz offensichtlich. Also sie haben über ihre Sendung Stillschweigen bewahrt, wenn sie sich vorher denn schon begegnet sein sollten, wie man ja bei ihrer Verwandtschaft vielleicht vermuten kann. Und sie haben es auch sonst nicht weiter ausgeplaudert. Und Jesus ist dieses stille Lamm, auf das Johannes hinweist. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass man unter Lamm auch so ein bisschen was Verängstigtes verstehen könnte. Und das ist ja bei Jesus auch nicht der Fall. Also er ist nicht so ein kleines, eingeschüchtertes Lämmlein, sondern er kann ja auch durchaus sehr stark auftreten und könnte den Leuten buchstäblich die Leviten lesen auch. Und auch er konnte auch im Zorn die Händler aus dem Tempel treiben. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Missverständnis, das man manchmal hat, dass man sich unter Jesus so ein blumiges Flower-Power-Kind vorstellt, das ein kleines sanftes Lämmlein ist. Aber er ist anders, nicht wahr?
Ja, das würde ich auch sagen. Und ich denke, das ist auch nicht der Vergleichspunkt bei dieser Metapher mit dem Lamm Gottes, sondern für mich ist das dieses sich hingeben, dieses auf sich nehmen, was ja die Propheten immer wieder deutlich machen. Das Lamm, das würdig ist, es gibt ja dieses wunderschöne Lied, würdig das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen, alle Ehre und Macht. Ich denke, Jesus war sowohl als auch. Er sagt mal an einer anderen Stelle, ich gebe nicht Zeugnis von mir, es ist ein anderer, der von mir Zeugnis gibt. Und da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass das nicht großartig Thema war, sondern Jesus ließ den Vater handeln. Er blieb ja auch 30 Jahre in der Verborgenheit und hat anscheinend darauf gewartet, wann seine Sendung, wann sein öffentliches Auftreten beginnen soll.
Seine Stunde.
Seine Stunde ist noch nicht gekommen, genau. Also er war mit Sicherheit, und auch Maria und Josef, die waren mit Sicherheit nicht darauf aus, jetzt irgendwelche Verkündigungen vorab anzustellen, damit er ja ankommt. Manche Mütter würden das ja schon so machen, auf der menschlichen Schiene, dem Sohn eine gute Umgebung vorbereiten, dass ihm ja nichts passiert, dass er ja zu Ehren kommt. Aber das war da absolut nicht der Fall, sondern Jesus, er hat immer, so wie er gesagt hat, seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und da ist für mich auch immer so dieses Warten auf genau diese Entscheidung, auf diese Erleuchtung, auf die Erkenntnis, jetzt ist es. Jetzt ist genau der Punkt, wo ich auftrete oder wo ich so oder so handle. Er sagt an einer anderen Stelle, der Sohn tut immer das, was er den Vater tun sieht.
Also Menschen, die ganz im Hören sind, der heilige Johannes auch, und aber auch allen voran Jesus selber. Wir sprechen im Bibelgespräch über das Johannesevangelium, erstes Kapitel, die Verse 29 bis 34, und hören wir mal, was Frau Rita uns dazu zu sagen hat. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Ja, mir ist auch noch was gekommen, und zwar in dem Zusammenhang, dass Johannes aus dem Gefängnis seine Jünger nochmal zu Jesus geschickt hat. Und eben, wer da kommen soll, ob er es sei oder ob man auf einen anderen warten muss. Also der Johannes, der war ja eigentlich, der hat schon damit gerechnet, dass er vielleicht sterben muss jetzt im Gefängnis. Der hat die letzte Gewissheit bekommen, ja, er ist es wirklich. Und so konnte er eigentlich in Ruhe diese Erde verlassen. Er hat nochmal die Gewissheit bekommen. Und dann kam mir noch der zweite Gedanke, das war auch eine Stärkung für die Jünger, auch für die Jünger des Johannes, dass das der ist, dem er nicht würdig ist, die Schuhriemen aufzulösen, also der erwartete Messias. Das waren jetzt so meine Gedanken dazu noch.
Danke,
Frau Bitte Rita. Schön.
Dankeschön. Ich Ihnen alles auf, Gute. Dann,
ja?
Ja? Danke, alles Gute. Alles ja, das ist tatsächlich ja dann diese Parallele, die wir ziehen können zu der Stelle, die dann später kommt, wo Johannes ins Gefängnis geworfen wird und ihn dann doch irgendwie anscheinend so ein leichter Zweifel plötzlich überkommt. Genau, das heißt, dieser Moment der Gewissheit, den er da ganz am Anfang hatte, der ist es. Das ist auch selbst beim heiligen Johannes nicht so gewesen, dass der sich unerschütterlich in seiner Seele bis zum Schluss dann da festgesetzt hätte.
Johannes spricht an einer anderen Stelle mal von sich als Freund des Bräutigams. Das ist auch so schön. Also das gefällt mir sehr, wenn der Freund sich freut, wenn er die Stimme des Bräutigams hört. Das erinnert ein bisschen an das Hohelied. Da fühlt sich Johannes doch auch in einer frohen Erwartung. Der Freund des Bräutigams.
Ich möchte noch einmal kurz auf das Lamm zurückkommen. Das beschäftigt mich noch, das Opferlamm. Und ich denke, dass wir tatsächlich, wenn wir an das Lamm Gottes denken, oft diese wirklich unglaublich niedlichen kleinen Lämmlein da auf der Wiese vor Augen haben, die so sanft sind und wie du, Mutter Theresia, auch gesagt hast, auch wirklich einfach dieses sich ganz schenken, ergeben, hingeben, fällt uns ein. Aber dafür müssen wir ja tatsächlich, und da fällt mir wirklich wieder, immer wieder dieses Passia-Fest der Samariter ein, an dieses Opferlamm denken. Ich denke, dass ein Israelit das Lamm nochmal anders gehört hat, als wir es mit unseren Ohren hören. Nämlich das Volk Israel war es gewöhnt, am Pessachfest die Lämmer zu opfern und dabei zu sein, wie es diese Tieropfer noch gab. Und es denkt beim Lamm nicht zuerst an ein hübsches Panorama mit schönen Schäfchen davor, sondern ein Israelit denkt, wenn er das Lamm hört, wirklich an dieses geschlachtete Tier, wahrscheinlich an dieses Opferlamm, das ja so wesentlich ist auch für den Glauben Israels, dieses Pessachfest. Und das ja an den Auszug aus Ägypten erinnert und das weitergelesen wird als eben als das Lamm, das die Sünde auf sich nimmt. Und ich glaube, dass Johannes auf der einen Seite an dieses stille Sanftmut auf der einen Seite, das ist bei dem Tier auch mit dabei, aber zuallererst als den erinnert, so wie diese Lämmer für die Sünden des Volkes Israel sterben, so wird dieser das Opferlamm sein, das die Sünden der ganzen Welt hinwegnimmt, nicht nur unseres Volkes, nicht nur unserer eigenen, sondern wirklich der ganzen Welt. Der hat doch vor allem dieses Opferlamm vor Augen, denke ich.
Ja, und mir fällt jetzt ein, weil ihr gerade auch genannt habt, wie der Johannes im Gefängnis war und unsicher wurde, nochmal nachgefragt hat. Aber da ist mir auch in den Sinn gekommen, dass dieser Satz, diese Erkenntnis, die er jetzt hat, er sieht vor sich den, das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt und sagt von sich, ich bin gekommen, um Israel mit ihm bekannt zu machen und ist dann selber der, wo man sagt, der Vorläufer Jesu, in einem Sinne schon auch einer, der sich genauso auch hingibt. Das ist auch ein Bild für sein eigenes Gesandtsein oder seine Aufgabe oder das, was er dann erleben wird, wenn er für seine Sendung dann ins Gefängnis kommt und dann auch praktisch so wie Jesus auch stirbt und sich darauf einlässt. Und hier vielleicht schon ganz am Anfang des Evangeliums, das ein bisschen schwingt, das vielleicht auch schon ein bisschen mit, dass das auch ein Stück sein eigenes Schicksal sein wird und er dazu bereit sein wird, es zu tun.
Beide sind gestorben, ja, für ihre Überzeugungen und dass sie den Mund nicht gehalten haben. Ne? Also bei beiden ist es ja so, dass sie für das gestorben sind, was sie gesagt haben und dass sie fest zu ihren Überzeugungen und Jesus auch dann zu seiner Sendung gestanden sind. Ja, ich glaube, wir können noch eine kurze Musik hören und dann können wir noch schauen, was dieses Evangelium noch weiter an Schätzen für uns birgt. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Oreb und angerufen hat Herr Gräber aus dem Taunus. Ich grüße Sie, Herr
Gräber. Ja, ich störe mich immer daran, dass Maria über die Berge eilte zu ihrer Base Elisabeth, wo Johannes im Schoß ihrer Mutter schon war und das Kind hüpfte schon und wusste von ihm. Und sie blieb 3 Monate bei ihm. bei ihrer Base und dass sie da nicht schon grundlegende Gedanken gelegt haben, dass es so wird. Das wundert mich, wenn man jetzt immer fragt, oh, ich kenne ihn nicht. Mhm. Jetzt habe ich ihn erst erkannt. Das stört mich ein bisschen.
Also Sie können sich das schwer vorstellen, ist tatsächlich ja auch nicht so leicht vorstellbar, dass man sich überlegt, da sind zwei Cousinen zusammen, beide sind schwanger, beide haben viel Zeit miteinander und Maria soll Elisabeth hat ja im Grunde schon etwas erkannt.
Ja.
Und soll Elisabeth das nicht ihrem Sohn weitergegeben haben,
und
das meinen Sie.
Und dann kommt gleich das Magnificat, hochpreiset meine Seele den Herrn. Hm. Irgendwie passt es mir nicht so ganz zusammen.
Dass die beiden das so eigentlich voneinander wussten und dann irgendwo heißt es hier dann doch nicht so richtig voneinander wussten, das meinen
ja,
Sie.
Ja, mhm.
Ja, schauen wir mal, ob Mutter Theresia oder Schwester Miriam dazu etwas zu sagen haben.
Lukas ist ein guter Erzähler, der dieses erzählt hat.
Ja, ja, diese Begegnung. Mhm. Genau, wie geht das zusammen? Ne? Da kann man sich ja wirklich ein bisschen dran überlegen, wie passt das? Die wussten doch umeinander. Elisabeth hat schon, wer bin ich, dass die Mutter meines Erlösers zu mir kommt? Und das soll sie dann dem Johannes nicht weitergesagt haben?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass beide, Maria und Elisabeth, dass die sehr zurückhaltend waren in dem, wie jetzt ihre Kinder aufwachsen sollen, welche Sendung sie haben, welche Berufung sie haben. Es waren ja zuerst einmal Kinder, neugeborene Kinder. Und da war um jedes Kind ein Geheimnis. Die Leute, die das von Elisabeth gehört haben, die sind erschrocken sozusagen und haben gesagt, was soll nur aus diesem Kinde werden? Und Maria, wenn sie in den Tempel geht und das hört, was Simeon sagt, da geht ihr ein Schwert durch das Herz, wenn er sagt, das Schwert wird dir das Herz durchdringen, also diese Weissagungen. Und man muss sich ja vorstellen, es ist ja ein Wachstum. Es ist ja ein Wachsen, ein Reifen in einen Plan Gottes, den sowohl Elisabeth als auch Maria nicht von A bis Z vor Augen haben konnten. Ich denke schon, dass da der Glaube gefragt war. Immer wieder. Wie kommt es sonst, dass Maria fragt, wie konntest du uns denn das antun, dass du da im Tempel bleibst und kein Wort verlierst und wir suchen dich 3 Tage voller Angst? Also ich glaube nicht, dass da ja schon der Plan vorlag. So und so hat es zu laufen. Ich glaube schon auch, dass da Tag für Tag ein Hören auf den Heiligen Geist notwendig war.
Das glaube ich auch, ja. Deswegen könnte ich den Lukas nicht mehr so ganz ernst nehmen. Er macht eine schöne Geschichte daraus. Aber
Sie meinen, das kann sein, dass das im Nachhinein, weil man doch mehr wusste, dann vielleicht dann den beiden Damen noch mehr in den Mund gelegt wurde, als sie dann bei der ersten Begegnung tatsächlich gesagt haben.
Genau.
Ich meine, da gibt es sicher auch, ich glaube, historisch kritische Auslegungen und so.
Diese bescheidene Frau, hochpreiset meine Seele, von nun an werden mich preisen alle Geschlechter. Dass die das gebetet hat, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich meine, man kann vielleicht dazu, wahrscheinlich müsste man dazu jemanden hören, der wirklich auch Bibelwissenschaftler ist und weiß, welche Texte der Bibel ganz genau wie einzusortieren sind, wo man Prophetensprüche vielleicht eingearbeitet hat oder so. Das können wir jetzt nicht ganz genau wirklich sagen. Aber ich denke mal, es geht da auch um den tieferen Wahrheitsgehalt der Schrift, nicht? Vielleicht. Wir wissen ja manchmal nicht, das ist ja, soweit ich es verstanden habe, ist die biblische Geschichte nicht eine Art Dokumentarfilm, der zeigt, was genau wann wie abgelaufen ist, sondern der einfach tiefere Wahrheiten ausdrückt und die durchaus teilweise historisch sehr präzise sind. Und bei manchem ist man sich vielleicht ein bisschen weniger sicher, aber die einfach ausdrücken, wer ist diese Maria, nicht? Wer ist diese Maria und die Elisabeth, was für ein Kind trägt sie im Schoß, das eines tiefen Erkennens fähig ist. Nicht? Das ist, glaube ich, das, was uns zuerst gesagt
das
wird.
Das ist das Wesentliche.
Das Wesentliche ist dann die Wahrheit an der ganzen Geschichte.
Ja,
genau.
Ja,
weniger das Dokumentarische, denke ich. Nicht?
Dankeschön.
Dankeschön, Herr Gräber. Alles Gute. Und ja, oder möchtet ihr zudem noch etwas hinzufügen?
Dem noch etwas? Also ich muss gestehen, ich habe eine Arbeit schreiben müssen bei meiner musikalischen Ausbildung über das Magnificat. Und tatsächlich musste ich in der Literatur feststellen, dass Maria das Magnificat an dieser Stelle nicht in diesem Versmaß gebetet hat. Also ist eine spätere Hinzufügung, aber es passt halt total, dass man es Maria 1:1 in den Mund legen kann. Mhm. Aber es ist ja gerade die Heilige Schrift, sie ist ja für uns geschrieben. Und es ist ja ein Geschenk, es ist ja eine Perle, dieses Magnificat. Und für wen passt es besser als wie für Maria? Und es ist ja eine Dichtung, so wie man das spürt, ja, dieses Versmaß und das ganze Magnificat, dieses Lobpreislied. Es ist natürlich nicht so im Stegreif gesprochen worden, ganz
also
klar.
Ich erinnere mich auch sehr daran, dass wir von einem Bibelwissenschaftler einmal, der sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, der wirklich versucht hat, uns klarzumachen, was ist die Wahrheit der Heiligen Schrift. Mhm. Und da gibt es durchaus viel historische Wahrheit und man entdeckt, unter die Archäologen entdecken immer wieder Punkte, die zeigen, wie viel historische Wahrheit auch tatsächlich gerade im Neuen Testament drinsteckt. Also man entdeckt oft im Nachhinein Sachen, die dort beschrieben sind, wo man immer alle dachten, ach, das war ausgedacht. Ja. Das hat man so hinterher interpretiert mit Bethlehem und so weiter. Da musste er natürlich geboren und plötzlich, aha, da sieht man, da gibt es Kultstätten, die reichen bis ins Jahr kurz nach Jesus zurück, so ungefähr. Das heißt, da sind die christliche Archäologie hat da viel bestätigt an historischer Wahrheit. Auf der anderen Seite ist aber trotzdem das Denken der Bibelautoren ein anderes als unseres. Wir sind es gewöhnt, wirklich wie reportageartig alles genau und wahr ist das, was nur genauso passiert ist. Und für die Bibelschreiber war Wahrheit ein bisschen was anderes einfach. Und Wahrheit war das, was im tiefen Sinne wahr war. Und da passt wahrscheinlich auch eben dieses Magnificat gut mit rein, diese Begegnung der zwei Frauen.
Nicht? Und für die Kirche ist es ja eine derartige Perle, dass wir es Tag für Tag singen. Ja, es ist eine Perle, ein Lobpreis, den wir ja nicht missen möchten. Mhm. Und da kann man schon erkennen, wie doch der Heilige Geist gewirkt haben muss, dass er uns einen solchen Reichtum durch die Evangelien geschenkt hat.
Mhm. Ein Thema, das wir noch ganz weit ausführlich besprechen könnten, aber wir sind nun am Ende dieses Bibelgespräches angelangt und da möchte ich gerne die letzte Runde einläuten, ganz kurz, dass wir einander sagen, was wir mitnehmen in die kommende Woche aus diesem Sonntagsevangelium. Was wollen wir weiter mittragen? Schwester Miriam, von dir haben wir jetzt schon länger nichts gehört.
Ja,
vielleicht kannst du das
noch
ganz spontan.
Ja, okay. Ja, und zwar haben wir jetzt ja auch viel über diesen Satz gesprochen mit dem Lamm Gottes und der Sünde, der die Sünde hinwegnimmt. Und mir kam noch diese Bereitschaft des Johannes, das zu erkennen und das für sich ganz persönlich, also diese ganz persönliche Beziehung zu Jesus zuzulassen. Und da kam mir, also auch als Anregung, kann ich das auch, mich so persönlich, auf diese persönliche Begegnung mit Jesus so einlassen, dass ich selber auch sagen kann, ja, du bist es. Mit dir will ich leben, mit dir will ich sterben, bin ich dazu bereit, mit dir will ich auferstehen. Also auch die Bereitschaft, und ich glaube, das möchte ich jetzt auch noch anfügen, zu bedenken geben, dass das Johannesevangelium ja auch ein ganz besonderes Evangelium ist. Es ist anders als die anderen drei. Und zwar vielleicht, weil uns da der auferstandene Christus noch klarer begegnet und hier vielleicht auch er gemeint ist, diesen auferstandenen Christus, dass er dem Johannes begegnet ist, dieser Sohn Gottes, der kommt, der schon da war vor allen Zeiten und der kommen wird und uns die aus der Zukunft entgegenkommt, der Menschensohn, der kommt am Ende der Zeiten. Ich glaube, so weit ist der Geist des Evangeliums nach Johannes und vielleicht ist das wirklich auch eine etwas, was ja das deswegen spricht er so viel vom Licht, das von dem Wort, das Fleisch geworden ist, das Licht, das uns, das in die Welt gekommen ist, und dass wir uns dem öffnen. Und das ist auch, und das wird in dem Evangelium deutlich, wirklich eine ganz persönliche Begegnung ist. Das möchte ich mitnehmen, diese Frage an mich, bereit sein. Bin ich bereit, auch ganz meine ganz persönliche, ganz persönlich mich ihm zu öffnen und ihm zu begegnen?
Ja, danke, Schwester Miriam. Und Mutter Theresia?
Ich möchte gerne immer wieder mal bis zum nächsten Mal dieses Lamm Gottes betrachten und mich von ihm anschauen lassen und ihm glauben, dass er die Sünde der Welt hinwegnimmt und dass er genau durch seine Hingabe, dadurch, dass er für uns sich hat opfern lassen, dass er uns seine Liebe nicht schöner hätte zeigen können.
Danke, Mutter Theresia. Bei mir ist es dieses Bild aus dem Film, das du so schön beschrieben hast, wie Jesus Johannes da anschaut und über die Menschenmenge hinweg, durch die Menschenmenge hindurch. Und das denke ich, das möchte ich auch suchen, so wie Johannes den Blick Jesu suchen in den Mengen, die um mich herum sind, an Tun, an Arbeit, an Menschen, immer wieder eben diesen Blick Jesu suchen und um dann sagen zu können, das ist der eben mit dieser Frage, die Schwester Miriam auch gestellt hat, und bin ich bereit. Ich danke euch ganz herzlich, Mutter Theresia und Schwester Miriam. Danke unseren Hörerinnen und Hörern. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon. Ich bin Gabi Fröhlich und danke Ihnen allen fürs Zuhören und Mitmachen. Und wir lassen noch ein ganz kurzes Dankgebet am Ende der Sendung zu Gott aufsteigen, Mutter Theresia.
Jesus, du bist derjenige, der für uns Lamm sein will, der für uns all das Belastende tragen will. Denn du hast gesagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will eure Lasten auf mich nehmen, so wie das Lamm die Sünde auf sich genommen hat und dadurch Erlösung entstanden ist. Wir danken dir, dass du uns jeden Tag neu anschaust und dass du jeden Tag neu unseren Blick suchst. Amen. Amen.